Selber war ich sogar je zornig, aber auf einmal hat sich das bei mir umgeswitcht und dann wurde ich nicht mehr wütend.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und bisher habe ich viel von meinem Wissen in meinen Büchern weitergegeben. Aber in diesem Podcast möchte ich, dass ihr live dabei seid, wenn ich tatsächlich mit Klienten spreche, mit Leuten spreche, die ein Anliegen haben und ich live als Psychotherapeutin agiere. In meinem Podcast ist es mir ganz wichtig, dass wir tatsächlich an die tiefer liegende Ursache des Problems gehen, dass wir die Struktur des Problems finden und dann sozusagen eine Wurzelbehandlung durchführen. Heute treffen wir Maria. Maria ist beruflich außerordentlich erfolgreich, kann sich sehr gut durchsetzen, nur irgendwie in ihrem Privatleben gelingt es ihr nicht so gut. Und mit ihrem Freund kommt sie da an eine ganz spezifische Grenze. Was könnt ihr heute aus der Folge mitnehmen? Wir lernen heute eine Emotion kennen, die in unserer Gesellschaft vorwiegend negativ angesehen wird. Aber wir erfahren, welche Seiten sie noch hat und was sie auch alles Gutes bewirken kann. Herzlich willkommen, Maria.
Dankeschön.
Du klingst unheimlich fresh. Wie alt bist du?
Ich bin 30, also
Okay.
fresh ist da sehr relativ.
Ja, aus meiner Sicht ein junges Küken.
Dankeschön.
Was macht dir denn so viel Kummer?
Ja, eigentlich die Beziehung zu meinem Freund, sag ich mal, und dass ich nicht weiß, was ich will.
Okay.
Also ich muss da vielleicht direkt vorweg schicken. Ich sag zwar meinen Freund, aber wir hatten uns getrennt, aber die Trennung nicht richtig vollzogen. Also wir hatten dieses Trennungsgespräch und dann auch ein paar Tage, wo wir dachten, okay, jetzt ist es wirklich, ist Cut. Dann haben wir aber nochmal sehr schnell angefangen, uns zu treffen und dann eigentlich fast weitergemacht wie vorher. Hatten irgendwann nochmal drüber gesprochen, ob wir jetzt weitermachen oder nicht. Die Situation war aber auch so ein bisschen blöd und er hat dann noch abgeblockt. Und dann haben wir gesagt, gut, wir sprechen im Urlaub nochmal drüber. Das war dann ein Urlaub, in dem wir uns total gestritten hatten. Und seitdem sind wir in diesem Schwebezustand. Und das
Wie lange geht das insgesamt jetzt?
insgesamt, wir kennen uns seit 5,5 Jahren, kamen dann auch sehr, sehr schnell zusammen. Dann zwischendrin, er hatte zweimal Schluss gemacht, ist aber auch nie richtig durchgezogen. Dann hatten wir auch mal eine Zeit lang diesen Schwebezustand, wie wir ihn jetzt haben, nur dass er jetzt von meiner Seite aus ist, weil ich jetzt im Januar die Beziehung beendet hatte. Aber er war sich dann doch sicher, ich bin die Frau für ihn, die er möchte. Da ist er sich auch immer noch sicher, nur ich bin mir nicht sicher. Und das ist
Okay.
natürlich,
Was macht dich unsicher?
er geht mir fremd. Also
Okay.
das auch schon, wie ich heute weiß, eigentlich von Anfang an, das wusste ich damals nicht.
Das ist natürlich schlimm.
Ja, und das ist was, was für mich eigentlich gar nicht geht. Also ich habe immer
Ja.
gesagt, das ist für mich ein No-Go in einer Beziehung, aber ich schaffe auch den Absprung nicht.
Oh, dann bist
Ja.
du ja in einer richtig blöden Situation.
Ja, das ist richtig blöd.
Geht fremd heißt dann von Anfang an sogar. Wie ist das denn aufgeflogen?
Also eigentlich, dass ich nenne es mal Spuren von Frauen in seiner Wohnung gefunden habe, also eigentlich mehr zufällig,
Ja.
habe ihn dann mal drauf angesprochen, er hat alles abgestritten. Dann muss ich gestehen, irgendwann, weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe, habe ich mal in sein Handy geguckt. Ich weiß,
Ja.
das ist nicht gut, das ist ein
Ich verstehe
Vertrauensbruch.
das. Nö. Ich frage mich immer, was ist jetzt eigentlich der schlimmere Vertrauensbruch? Die
Ja.
Handyschnüffelei oder dass er fremdgegangen ist? Also.
Ja, und da war es dann halt recht eindeutig auch. Und ab da wusste ich es dann, muss sagen, habe dann aber auch nicht mehr geguckt, weil das dann auch zu lesen ist mehr als eine Vermutung. Es ist wirklich wahr, es ist real. In dem Moment war es auch greifbar. Und dieses Gefühl war auch einfach noch schlimmer als diese Vermutung.
Ja, klar.
Und dann habe ich auch nicht mehr geguckt, weil ich mich da auch irgendwo abgrenzen und schützen wollte.
Und was ist dann passiert nach der Spionageaktion? Was hast du dann gemacht?
Ich muss sagen, erstmal nichts. Das war wahrscheinlich auch schon der Fehler, aber
Das hast du geschafft?
ja, es war auch krass. Also ich muss sagen, ich habe
Wow,
dann
das wird,
in
ich würde ja platzen. Ich würde ja, oh, das könnte ich ja
ja.
gar nicht. Ja, ist ja Wahnsinn.
Ja, es hat sich bei mir anders geäußert. Ich habe dann auch 7 Kilo abgenommen, auch relativ schnell, weil ich das dann irgendwie anders verarbeitet habe. Aber ich habe gemerkt damals, ich komme nicht von ihm weg. Also ich weiß
Du
eigentlich
hast
gerade
ihn nicht drauf angesprochen.
erstmal nicht, also wesentlich später schon. Das hat nochmal eine ganze Weile gedauert. Und dann auch mit Fakten. Irgendwann, ich habe auch angefangen, in Facebook zu gucken, wann ist er online und mit wem schreibt er. Also
Moment
nicht über
mal,
seinen Account.
da würde
Ja,
ich jetzt gerne mal ein bisschen
klar.
tiefer tauchen. Was hat dich bewogen oder was war da in dir zu sagen, das halte ich jetzt aus? Du musstest dann ja auch eine unglaubliche Selbstbeherrschung aufbringen, nach außen hin so tun, wie wenn nichts wäre. Was hat dich da bewogen, das für dich zu behalten?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es sogar eine emotionale Abhängigkeit. So, wenn ich das jetzt mal reflektiere.
Okay.
Da bin ich heute ein Stück weit raus. Aber ich glaube, damals war es wirklich eine emotionale Abhängigkeit. Das hat sich auch so geäußert, wenn er mal böse auf mich war oder so und er straft mit Liebesentzug, sich dann nicht melden, nicht ans Handy gehen. Ich muss dazu sagen, wir wohnen auch 100 Kilometer auseinander.
Also auch eine Fernbeziehung.
Richtig, das macht es auch nicht einfacher. Und das hat mich immer unheimlich getroffen. Also damit konnte der mir ganze Tage, Wochen versauen. Und deshalb, glaube ich, war ich damals emotional abhängig und deshalb bin ich auch geblieben. Und ich dachte, es liegt an mir. Ich reiche ihm nicht. Ich bin nicht gut genug oder bin ihm nicht genug und deshalb macht er das.
Ah, da haben wir ja eigentlich schon alles. Da haben wir ja schon, ich sag mal, mein ganzes Therapieprogramm so auf den Punkt gebracht. Ne? Also ja. Lass uns da mal einen Moment verweilen, weil ich denke, da ist eigentlich schon der Schlüssel auch zu dem Ganzen.
Wobei ich da gerne noch dazu sagen würde, ich bin heute ein gutes Stück weiter. Also das war wirklich damals, also das war jetzt vor 3 Jahren. Also mittlerweile, ich habe ihn damit konfrontiert, er hat es dann auch zugegeben, wir haben darüber gesprochen und ich glaube, ich bin nicht mehr so abhängig von ihm wie damals. Muss ich dazu einschieben, dass ich heute auf einem anderen Stand bin, aber mit Sicherheit hast du da schon völlig recht.
Ja, abhängig heißt ja, dass du in dem Moment eigentlich viel mehr Angst vor dem Verlust hattest, dass du, wenn du das ansprichst oder auch noch zugibst, dass du irgendwie in seinem Handy dran warst, dass er die Beziehung abbricht. Also die Angst, die Verlustangst war größer als die Wut.
Ja.
So absolut. Kann man ja diese Abhängigkeit vielleicht formulieren, ne? Dass die Verlustangst absolut größer als die Wut ist.
Ja, und ich war auch nie wütend. Ich war unglaublich verletzt, ich war traurig, aber ich war eigentlich nie wütend, auch heute nicht.
Okay, das dürfte ein Schlüssel auch sein zu deiner, ich sag mal, zu deinem Muster.
Mhm.
Du sagtest ja eben, ich habe es eigentlich auf mich bezogen, also dass ich nicht genüge. Das heißt, was hier so ganz, ganz deutlich wird, du nimmst etwas zu dir, also du übernimmst die Verantwortung für seine Untreue.
Damals schon, heute nicht mehr, damals schon. Ja.
Ich würde gern trotzdem ein bisschen bei damals bleiben, auch wenn du sagst, ich bin da heute schon viel besser aufgestellt, weil die Grundstruktur, glaube ich, dieselbe ist, auch wenn sie heute schon viel besser ist.
Mhm.
Ja, also wenn es damals dunkelgrau war, ist es heute hellgrau. Aber es ist immer noch grau, also um es zu sagen, in Strukturen zu denken.
Ja, das stimmt.
Weil ich finde gerade dieses krasse Beispiel macht ganz viel deutlich und auch unseren Zuhörern, glaube ich, nochmal deutlich, weil ich denke ja immer in Strukturen. Weil die Geschichten, gibt Millionen von Geschichten, aber letztlich lassen die sich auf Grundstrukturen zurückführen. Und wenn man die Struktur begreift, dann hat man eigentlich auch schon alles begriffen, dann hat man auch den Schlüssel zur Lösung in der Hand. Ja, und die Grundstruktur bei dir ist früher noch schlimmer, also noch stärker ausgeprägt als heute, dass du erstmal dieses Gefühl hast, dass du eigentlich nicht genügst, dass du nicht ganz okay bist, wie du bist, was ich ja in meinen Konzepten immer das Schattenkind nenne. Also dieser Teil, das ist höchstwahrscheinlich eine Kindheitsprägung von dir, das hat irgendwas mit deiner Vergangenheit zu tun, die ins Heute hineinwirkt. Also so ein Grundgefühl von nicht okay sein. Dann geht dein Freund fremd und anstatt zu sagen, die blöde Sau auf gut Deutsch, also was ja diese Aggression wäre, die dir an der Stelle fehlt, nimmst du es zu dir und sagst, ich genüge nicht und übernimmst quasi die Verantwortung für sein Handeln. Und ich denke, das ist etwas, was in deiner Struktur liegt, dass du dich schnell verantwortlich fühlst.
Auf jeden Fall.
Ne, dass du irgendwie quasi schuld bist, wenn die anderen sich mit dir nicht wohlfühlen oder wie auch immer.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Ja. Das Zweite ist, du schützt dadurch ja die Beziehung.
Ja.
Wenn du nämlich richtig sauer geworden wärst, aber ich meine so richtig sauer, dann hättest du dich ja trennen müssen.
Ja.
Und wir sprechen ja auch in der Psychologie von Trennungsaggression. Und wir sagen ja auch, es braucht eine gewisse Trennungsaggression, um sich überhaupt trennen zu können. Und wenn man die gar nicht entwickeln kann, diese Trennungsaggression, dann bleibt man eigentlich in der Abhängigkeit.
Ja, ja.
Und da ist bei dir irgendwas im Argen und da müssten wir genauer hingucken. Aber bevor wir das tun, frage ich dich mal, wo stehst du denn heute? Du sagst ja, heute bist du schon viel besser dran.
Genau, also ich habe es ja tatsächlich geschafft, im Ende Januar zu sagen, dass ich die Beziehung nicht mehr will. Und habe es dann auch dann die 2 Tage mal durchgehalten. Und dann macht er eine 180-Grad-Wendung und dann bekomme ich das nicht hin. Also wie du sagst, mir fehlt vollkommen diese Trennungsaggression. Und dann sehe ich das Gute, das Liebevolle in ihm. Und dann kommt in mir sowas hoch wie, boah, willst du diesen Menschen wirklich verlieren? Und da schwanke ich immer wieder. Also rationell weiß ich, der wird mir immer fremdgehen. Der wird sich da niemals ändern. Das sagt er auch. Wir haben auch sehr viel drüber gesprochen.
Ach, das sagt er?
Ja, das sagt er. Also er schützt sich da anders. Er sagt, nee, das ist bei ihm ja nicht, ich genüge ihm vollkommen. Und er sieht das auch nicht als Betrug, weil er das nicht auf einer emotionalen, sondern nur auf einer körperlichen Ebene tut. Er könnte das so trennen. Und das wäre bei ihm so genetisch. Und dass Männer sich da ja, ihre Gene verbreiten wollen und so weiter, das steckt so in ihm drin. Das wäre so stark. Und deshalb quasi könnte er nichts dafür.
Also er übernimmt nicht die Verantwortung. Nee. Er sagt, mein Schwanz ist mein Gehirn und davon werde ich regiert.
Ja, im Prinzip schon. Ich muss sagen, er hatte auch einen anderen kulturellen Hintergrund. Also er kommt aus einem südländischen Land. Da ist man, glaube ich, so eher ein bisschen sozialisiert, ohne jetzt in eine Schublade stecken zu wollen, dass sowas eher okay ist, unter Männern zumindest. Und deshalb, er findet das so gar nicht schlimm. Und ich weiß nicht, wie oft und wie lange wir da schon drüber gesprochen haben. Und rationell weiß ich auf Dauer, das geht nicht. Das ist nicht mein Wertesystem und ich kann ihm ja nie vertrauen. Ich konnte ihm nie vertrauen, ich werde ihm noch nie vertrauen können. Er wollte auch dieses Jahr mit mir zusammenziehen, hat sogar schon von Heirat, von Kindern gesprochen, wo ich gesagt habe, nee, das passt für mich nicht zusammen. Ich kann dich so nicht heiraten. Ich werde so mit dir auch kein Kind bekommen.
Also rationell. Fast eher mal zur Befriedigung meiner persönlichen Neugier, als dass es jetzt eine große therapeutische Intervention wäre. Wie ist das denn umgekehrt? Wenn du jetzt fremdgehen würdest, wäre er da auch so großzügig?
Nein. Also da sagt er ganz klar, dass, also er sagt immer, wenn dich jemand anderes anfasst, dann bin ich weg. Also dann ist er weg. Also wenn ich das einmal sage,
Alter, nee,
da
Mann,
ist
Alter.
Ja, ja, ich weiß.
Das sind ja mittelalterliche Zustände.
Ich weiß, also rationell weiß ich das alles. Rationell weiß ich auch, eigentlich müsste ich gehen, aber emotional bekomme ich das nicht hin, auch heute nicht. Und ich schwanke immer wieder. Es gibt Phasen, gerade wenn wir uns gestritten haben, dass ich, oh Gott, willst du dir das wirklich antun und eigentlich brauchst du dir nicht, am besten gehst du. Das spürt er natürlich und dann kommt er wieder, dann ist er wieder liebevoll und dann kommt er auf mich zu und dann sehe ich die Seiten an ihm, die ich auch liebe und die ich so gut finde und dann schaffe ich es nicht, dann bringe ich es nicht übers Herz.
Also was mir bei Maria auffällt, ist, dass sie eigentlich sehr wenig Wut verspürt. Also ich nehme da eher so Resignation wahr, so ein bisschen Verzweiflung, Hilflosigkeit, aber es fehlt ihr an Wut und Wut wäre hier gefragt. Denn er betrügt sie ja ständig und Wut brauchen wir auch, um sinnvoll unsere Grenzen zu beschützen. Also ohne Wut können wir uns gar nicht selbst behaupten, selbst verteidigen. Aber gerade recht angepasste Menschen neigen dazu, eher konfliktscheu zu sein und die Emotionen von Wut zu verdrängen, weil Wut ja immer etwas Trennendes hat. Und genau deswegen brauchen wir Wut. Wir Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang auch von Trennungsaggression. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Maß an Aggression, um uns von Dingen oder Menschen zu trennen, die uns nicht gut kommen, beziehungsweise einen gewissen Abstand erstmal herzustellen. Auf der anderen Seite wird zumindest in Fachkreisen immer wieder gesagt, es gibt keine negativen Emotionen, weil ja Emotionen immer für irgendetwas gut sind, wie gesagt, die Wut eben auch, damit wir uns selbst behaupten können. Aber im Allgemeinverständnis in unserer Gesellschaft hat sie eben doch oft so eine negative Bedeutung. Und überhaupt neigen wir ja dazu, die Welt immer in Gut und Böse einzuteilen. Auch darüber gibt es viele Studien, dass die Menschen diesen Drall haben, gut oder schlecht zu bewerten. Gut und schlecht ist auch unser Bewertungssystem, wenn es um unsere eigene Motivation geht. Also ob wir uns einer Sache annähern oder ob wir sie eher vermeiden, ist unser gröbstes Einteilungsschema gut oder schlecht. So ähnlich empfinden wir das eben auch bei der Wut. Die Wut kategorisieren wir eher so als schlecht, aber wie wir jetzt sehen, hat sie eben viele Seiten. Und für die Durchsetzungsfähigkeit, für die Stärke, für die Selbstbehauptung, für die Autonomie, um wirklich auch seinen eigenen Weg zu gehen, und das ist ja bei Maria wohl auch ein bisschen das Problem, brauchen wir Wut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die eher das Gegenteil wie Maria sind, die zu oft und zu schnell wütend sind. Da haben wir es natürlich zum einen mit einer genetischen Veranlagung zu tun. Das sind Menschen, die schon genetisch bedingt mit einer gewissen Impulsivität geboren werden und dass dann diese Anlage durch das Elternhaus und die Art und Weise, wie sie groß geworden sind, noch verstärkt wurde. Menschen, die schnell wütend werden, fühlen sich sehr schnell in ihren Rechten begrenzt und bedroht, aber anders als Maria, die sich dann eher zurückzieht und denkt, sie hat vielleicht was falsch gemacht und resigniert, gehen sie aggressiv nach vorne und wollen zu ihrem Recht kommen. Das Problem ist nur dabei, dass sie oft mit Kanonen auf Spatzen schießen. Von Maria möchte ich jedoch zunächst
ziemlich differenziert erfahren, wie sie zu ihrem Freund steht, weil ich auf diesem Wege auch verstehen kann, was vielleicht auch ihre Wut blockiert.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja so, wenn er nicht fremdgehen würde, wäre er eigentlich ziemlich cool.
Ja, gut, ich meine, das sind natürlich Themen, die man noch hat. Also dazu gehört auch ein gewisses Rollenbild, das er von einer Frau hat, was aber nicht mein Rollenbild ist. Mhm. Natürlich immer, wenn es zu diesen Konflikten kommt. Also deshalb denke ich, ein Zusammenwohnen würde nicht funktionieren. So diese Wochenendbeziehung funktioniert wunderbar, Urlaube wunderbar. Ich weiß, aber ein Alltag würde nicht funktionieren, allein schon wegen diesen Rollenkonflikten.
Okay.
Also er findet zwar gut, dass ich auch Karriere mache und so weiter. Das unterstützt er auch sehr und ist auch stolz auf mich, will aber trotzdem, dass ich abends am Herd stehe und koche und putze und er ja, liegt auf der Couch und macht so gar nichts. Das ist so sein Verständnis von dem Ganzen, aber nicht meins. Und da finden wir auch keinen Kompromiss. Und deshalb habe ich auch gesagt, nee, ich werde nicht mit ihm zusammenziehen.
Meine Frage, die vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, aber Eifersucht kann ja wahnsinnig scharf machen. Ist da auch so eine ganz starke erotische Komponente da im Spiel, dass du schlecht von ihm loskommst? Weil Eifersucht kann wirken wie so ein Aphrodisiakum, also wie so ein Anheizer.
Also es ist eher umgekehrt, dass ich sexuell weniger von ihm möchte, weil oder mich dann teils sogar ekle, weil ich denke, wo war der denn überall drin? Und ja, sorry. Ja. Und dass ich mich da eher zurückziehe,
okay.
Wodurch er aber schärfer auf mich wird, weil ich ihn halt nicht immer, ich sag einfach mal, ranlasse.
Ja, das ist, verstehe ich, okay. Ja. So, das müsste ich aber sagen, das ist ein Pluspunkt für dich, weil wenn da jetzt so eine starke sexuelle Abhängigkeit wäre, das ist natürlich noch schwerer zum Teil aufzulösen, weil gerade diese Verlust, du bist ja irgendwo auch in so einer chronischen Verlustangst im Grunde genommen.
Das ist
so. Ein chronischen Defizit, das kann so furchtbar scharf machen, dass man eigentlich kaum noch den Exit irgendwo findet.
Ja.
Aber das ist es also nicht. Das ist ja schon mal, sage ich mal, Pluspunkt für dich.
Ja, aber Verlustangst stimmt definitiv. Also das hatte ich auch in der Beziehung davor, der mir absolut treu war. Und habe ich auch in anderen Dingen im privaten Bereich so. Also Verlustangst ist definitiv ein Thema von mir.
Okay, genau. Verlustangst und dieses Gefühl, ich genüge nicht, es irgendwie zu dir zu nehmen. Das heißt, du bist in einem Mechanismus gefangen, den wir in der Psychologie als das gespiegelte Selbstwertempfinden nennen. Und den würde ich dir gerne kurz erklären.
Gerne, ja.
Wir lernen unseren Selbstwert über den Spiegel unserer Eltern. Das heißt, Mama und Papa spiegeln uns, indem sie sich zu uns verhalten, wenn wir ganz klein sind, ob wir es wert sind, geliebt zu werden und ob wir es wert sind, dass man sich um uns kümmert. Ja, also wenn das, kannst du dir bildlich vorstellen, das kleine Baby oder Säugling guckt nach seiner Mama und die Mama strahlt und macht du, 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 mu, 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 und mein Judo, oh, du bist so süß und so toll. Dann strahlt das Kind und weiß, boah, die freut sich richtig, dass es mich gibt und die kümmert sich um mich und Papa auch. Ne? Also wird natürlich nicht so gedacht, aber ich sage jetzt mal so einen Mechanismus, also bin ich was wert. Ist das nicht der Fall, werden die Kinder so halt, ist nicht genügend Zeit für sie, wenn sie ein bisschen liebloser behandelt, dann denkt das Kind nicht, Mama und Papa sind überfordert und haben vielleicht eine Bindungsstörung, sondern das kleine Kind denkt und fühlt, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert genug, ich genüge nicht. Auf jeden Fall gibt es sich selbst dafür die Schuld. So, das ist unsere tiefe Konditionierung, mit der wir groß werden, dass wir unseren Selbstwert im Spiegel der anderen erleben. Und das ist eine Konditionierung, von der sich kein Mensch völlig befreien kann. Das hat die Evolution auch in uns angelegt, weil die Evolution will ja, dass wir uns anpassen. Na, wer nicht anpassungsfähig ist, ist nicht gesellschaftsfähig. Das heißt, jeder freut sich um ein nettes Lächeln. Na, wenn ich dich jetzt nett anlächle und freundlich zu dir bin, dann fühlst du dich von mir angenommen. Ist der Selbstwertspiegel. Wenn ich jetzt hier ständig sitzen würde und die Stirn runzel und mit dem Kopf schüttel und von Gestik, Mimik und Stimmlage dir zu verstehen geben würde, dass ich das ganz merkwürdig finde, was du mir erzählst und dass du überhaupt eine ganz schräge Type bist, ja, dann würdest du dich nicht angenommen fühlen. Es ist völlig normal.
Ja.
So, jetzt nehmen wir dieses Prinzip mal auf deine Liebesbeziehung. Dein Freund. Dürfen wir ihm einen Namen geben oder... Soll es immer bei dem Freund bleiben?
Ja, lass mir vielleicht einfach Freund.
Der Freund, okay. Genau. Der spiegelt dir jetzt ganz was Fatales. Er spiegelt dir nämlich, ich will dich haben und dann mal wieder nicht.
Ja.
Na, ich will dich und dann mal wieder nicht.
Ja.
Das heißt, du hast immer wieder die Botschaft, ich genüge nicht und dann genüge ich wieder doch. Ich genüge nicht und dann genüge ich wieder doch.
Das stimmt, ja.
Oder? Ist heftig. Oder ist ein heftiges Programm. So, und jetzt wissen wir aus den Gesetzen der Konditionierung, dass diese intermittierende Verstärkung, nennen wir das im psychologischen Jargon, das heißt, mal kriegst du dein Appetithäppchen und dann wieder nicht, dass die am schwersten zu löschen ist. Na, wäre der jetzt nur doof, dann wäre es leicht.
Das stimmt.
Wäre es leicht. Das stimmt. Wäre nur lieb, wäre es auch leicht.
Ja, das stimmt.
Aber er gibt dir mal die Anerkennung und dann entzieht er sie wieder.
Ja, das stimmt.
Und das weiß man aus Konditionierungsgesetzen, wenn man Tauben Futter gegeben hat. Und dafür mussten sie immer eine Taste drücken und dann kam eine Futterperle raus, haben die gedrückt wie bescheuert. Und dann hat man den Tauben irgendwann keine Perle mehr gegeben und die drücken und es kam nichts mehr. Irgendwann haben sie aufgegeben. Dann war das Verhalten gelöscht. Und dann gab es Tauben, denen hat man mal eine Perle gegeben und dann mal wieder nicht. Die haben nie mehr aufgehört, auf die Taste zu drücken, weil die ja immer die Hoffnung hatten, es kam noch mal eine Perle. Ja. Erinnert dich das an was?
Ja, schon. Ja, nee, ich muss sagen, was du sagst, also da steigen auch Bilder aus Erinnerungen von vielen Situationen bei mir hoch. Also am Anfang war das ganz extrem, mit diesem mal Futter geben, Futter nicht geben. Ich habe dann irgendwann alles gemacht, was er wollte. Nicht alles, aber schon vieles. Da habe ich mich heute zum Glück auch ein Stück weit distanziert, aber dieser Mechanismus funktioniert noch immer. Muss sagen, er beherrscht das auch sehr gut. Er weiß genau, wann er mir nochmal ein Brückchen hinwerfen muss, wann er nochmal liebevoll sein muss und wann er sich wieder zurückziehen, entspannen kann. Das weiß er ganz genau. Und das funktioniert auch immer noch, wenn auch nicht mehr so stark wie früher.
Ich sage jetzt mal was Provozierendes.
Ja.
Aber das sage ich, um dich ein bisschen aus der Reserve zu locken, nicht um dir weh zu tun. Der hat dich also abgerichtet wie so ein Schoßhund.
Bewusst mit Sicherheit nicht, aber unbewusst, glaube ich, ist es sein Ding, ja. Also ich glaube nicht, dass er das jemals in böser Absicht getan hat, weil da ist er auch nicht der Mensch für. Also er macht das nicht auch als Boshaftigkeit oder so, aber weil es für ihn praktisch ist, weil es für ihn bequem ist, weil es für ihn angenehm ist.
Er macht es nicht aus Boshaftigkeit. Du gehst jetzt gerade wieder über die Brücke der Empathie, die ja auch immer sehr beziehungsstiftend ist. Der arme Junge hat eine schwere Kindheit und er kann ja nichts dafür, also jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber es ist ja, er nimmt halt in Kauf, dich stark zu verletzen. Und er nimmt halt in Kauf, dich unglücklich zu machen, nur damit er seine persönliche Befriedigung bekommt und macht sich da quasi zum Opfer seiner Gene. So stellt das dar. Wie würdest du das denn bewerten, wenn du jetzt mal zu einer Bewertung kommen wolltest?
So wie du es aussprichst, natürlich sehr, sehr negativ. Wenn ich ihn aber vor mir sehe, relativiere ich das natürlich nochmal. Denn ich weiß, er will mich nicht traurig machen. Wenn ich dann richtig traurig bin, also wenn ich dann vor ihm weine, erträgt er das kaum. Also insofern, wenn
er... Das ist ja ein richtiger Vollprofi, du, muss ich sagen. Ein echter Profi. Meine Fresse.
Hat er spielt mir was vor?
Ganze Programm drauf, ey. Erst kann er den Schwanz in der Hose lassen und wenn du dann traurig bist, dann bricht er auch noch zusammen. Oh, Maria, bitte dich. Es wird mal klar im Kopf, oder?
Du merkst, ich muss jetzt über mich selbst lachen.
Ja, das ist schon mal ein guter Schritt. Humor ist eine gute Distanzierung aus alten Programmen. Okay, also, Mensch, ich habe so viele Themen hier mit dir. Also so typisch psychologische Themen. Wir waren ja vom Selbstwertspiegel gestartet, kamen dann über die Gesetze Konditionierung. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges, denke ich, was du erstmal verstehen musst. Ich bin hier in diesem Selbstwertspiegel gefangen. Und worum es mir eigentlich geht, ist wie so ein Hündchen, ich brauche das nächste Leckerli. Na, und mal gibt mir Herrchen das Leckerli und mal nicht. Aber ich will das Leckerli unbedingt haben. Und das Leckerli bei dir heißt Anerkennung.
Ja.
Darum geht es. Also du machst deinen Selbstwert, ich spreche mal bildlich, du legst deinen Selbstwert in seine Hände.
Ja.
Er ist eigentlich der Herrscher über deinen Selbstwert. Er kann den Daumen hoch machen oder er kann ihn runter machen. Wenn er ihn hoch macht, fühlst du dich gut. Und wenn er ihn runter macht, dann fühlst du dich schlecht.
Früher definitiv. Heute, glaube ich, schaffe ich es, über meine Arbeit auch viel Selbstwert zu generieren.
Das ist eine ganz wichtige Ressource.
Ja.
Das ist gut, aber nicht genügend, um, was ihn betrifft, zu einer klaren Entscheidung zu kommen.
Ja, das stimmt.
Eine klare Entscheidung könnte auch sein, ich kann damit leben. Mhm. Aber du sagst, das kann ich nicht mitleben. Also mhm. du nimmst halt ganz viel Verletzungen in Kauf, mhm. um immer wieder an dein Selbstwertleckerli zu kommen. Mhm. Und dann tust du etwas, weil du ja in der Bindung bleiben willst. Mhm. Und das tun alle Menschen, die unheimlich süchtig sind nach der Bindung. Man kann das ja auch ein bisschen mit so einer Sucht vergleichen, deine Beziehung mhm. zu ihm, mit so einer Art Beziehungssucht. Mhm. Also du weißt, der Typ ist eine Droge. Und ich habe schon mehrfach versucht, sie abzusetzen, aber ich komme nicht von ihr los. Und inzwischen schaffe ich es, sie ein bisschen kontrollierter zu mir zu nehmen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also ich bin schon einen Schritt weiter.
Ja, ja, das stimmt.
Aber es ist wie so eine Bindungssehnsucht. Und um die Beschaffung sicherzustellen, musst du gewisse Sachen halt auch verdrängen und dir gewisse Sachen schönreden.
Ja, stimmt auch, ja. Ja,
also du idealisierst ihn ja in gewisser Weise, indem du eigentlich sein Verhalten ganz schön entschuldigst, immer noch. Ne? Ja. Er ist nicht böse, er meint es nicht böse, er will mich auch nicht traurig machen.
Ja.
Und letztlich kann der arme Junge nichts dafür. So ungefähr, so in die Richtung geht das. Und damit verhinderst du Trennungsaggression.
Ah, okay.
Ne? Also du bleibst in der Empathie.
Mhm.
Empathie ist eine schöne Sache,
mhm.
aber sie kann auch dazu führen, dass man in der Abhängigkeit verweilt, weil mhm. man sich nicht traut, die Brücke abzubrechen.
Mhm.
Und dafür müsstest du die Empathie abstellen sozusagen. Mhm. Sagen, pass mal auf, mein Junge, ist mir ziemlich scheißegal,
mhm.
warum du so drauf bist, wieso oder ob du mich jetzt traurig machen willst oder nicht.
Mhm.
Definitiv, du machst es. Und ich habe keinen Bock mehr auf das Theater. Also du müsstest eigentlich raus aus der Empathie und mhm. eine gewisse Aggression entwickeln.
Okay, und wie geht das?
Ich würde sagen, der erste Schritt ist aufhören, dir die Sache schön zu reden.
Okay.
Ich denke, du nimmst ihn idealisiert wahr. Du siehst ihn nicht wirklich, wie er ist. Du überbewertest seine netten Seiten und glättest sehr stark die problematische Seite, nämlich der Mangel an Verantwortung.
Mm.
Also gravierender Mangel an Verantwortungsübernahme.
Mm.
Gravierender Mangel an Selbstreflexion.
Ja, ja, das stimmt.
Ich habe jetzt mal zwei vorgelegt, jetzt mach ja. du mal weiter. Ich will dir hier nicht das alles vorkauen. Geh du mal in die Position, sieh's mal nüchtern von außen. Geh mal in meiner Sprache gesprochen in dein Erwachsenen-Ich, also wirklich okay. mal jetzt in deinen klaren Verstand.
Ja.
Da spielen Gefühle keine Rolle. Ich erkläre es jetzt nochmal für die Hörer, die vielleicht nicht alle auf Anhieb wissen, was das Erwachsene-Ich ist. Also jetzt weg vom Gefühl, rein in den klaren Verstand. In die Beobachterposition. Beobachter heißt, du siehst dich von außen, du siehst ihn von außen, du bist jetzt mal ganz distanziert, wie eine Richterin, die ihren eigenen Fall zu beurteilen hat. Was nimmst du da wahr?
Mhm.
Auf seiner Seite auch.
Ja, auf seiner Seite ist er sehr egoistisch ist,
mhm.
weil er das ja bewusst in Kauf nimmt, mich zu verletzen. Er weiß ja, dass es mich verletzt.
Ja.
Dann bei ihm mit Sicherheit auch viele Probleme mit sich selbst und ich kann mir sogar vorstellen, auch eine Art Bindungsangst,
mhm.
weil er möchte mich auch besitzen.
Mhm.
Also dadurch, dass ich mir keinen Fehltritt erlauben dürfte. Er mag es nicht mal, wenn ich abends mit einem Kollegen schreibe. Da hatten wir auch dem letzten Situation, es gefällt ihm auch nicht. Obwohl er eigentlich kein eifersüchtiger Mensch ist, aber ich glaube schon,
eigentlich kein eifersüchtiger Mensch, schon wieder so eine Idealisierung. Kannst du bitte nochmal kurz den letzten Satz überdenken?
Okay. Ja, er möchte mich schon ein Stück weit besitzen.
Ohne den Preis zu bezahlen, dass er selbst...
Ja, dass ich auch ein Stück von ihm besitzen darf.
Ja, und er sich selbst so abhängig macht.
Ja.
Durch die
ja.
anderen Frauen ist er ja immer mit einem Fuß in der Unabhängigkeit.
Das ist richtig.
Also
ist
du richtig. Sollst maximal abhängig sein und ja. er maximal unabhängig.
Genau, weil ihm das wahrscheinlich ein Gefühl der Sicherheit gibt.
Ja. Und wie reflektiert findest du das jetzt auf einer Skala von 0 bis 10? 10 wäre maximal reflektiert auf seiner Seite und 0 wäre gar nicht.
1.
Mhm. Also ist sehr unreflektiert.
Ja, er redet sich natürlich auch selbst schön.
Mhm.
Also auch dadurch, dass er nicht die Verantwortung dafür übernehmen will und auch selbst immer gut darstellen will, redet er sich selbst schön
mhm.
um sein Verhalten.
Wie reif findest du dieses Verhalten auf einer Skala von 0 bis 10? 10 wäre super reif, 0 wäre sehr unreif.
Das ist natürlich schon sehr unreif.
Mhm. Und wie attraktiv findest du das, wenn du dir das jetzt mal nüchtern betrachtest?
Ja, das ist auch genauso wenig attraktiv.
Ist nicht attraktiv.
Nee, ne? Überhaupt nicht.
Was ich mit dieser kleinen Intervention, also in dem Fall Übung, eben beabsichtige, ist, dass Maria mal ihre Gefühle trennt von ihrer Beurteilung. Dass sie wirklich mal sich das von außen anguckt, und von außen ist ja auch eine reflektierende, beobachtende Position, und ganz bewusst den Bereich der Verantwortlichkeit trennt. Das heißt, dass sie ihm die Verantwortung für das, was er tut, zurückgibt, weil sie, wie ganz, ganz viele von uns, die Neigung hat, die Verantwortung zu sich zu nehmen. Nach dem Motto, ja, wenn ich vielleicht schöner, besser, klüger oder sonst was wäre, dann wäre er mir treu. Also es ist mir ganz wichtig, dass sie zu einer ganz klaren Beurteilung seines Verhaltens kommt, weil sie sich damit sozusagen entschuldet. Das heißt, die Schuld, die sie zum Teil automatisch so zu sich nimmt, dass sie irgendwie denkt, mit ihr ist vielleicht was nicht in Ordnung, dass er immer fremd geht und nicht treu sein kann, ihm wieder in seinen Verantwortungsbereich zurückgibt. Wenn wir sehr stark mit unseren Gefühlen identifiziert sind, und das ist ja Maria mit ihrem Gefühl auch der Trauer und Resignation und Verzweiflung, dann können wir oft nicht mehr so richtig klar sehen, beziehungsweise nehmen die Realität da draußen durch die Brille dieses Gefühls wahr. Was besonders schwierig ist, auch in dieser Situation zwischen ihr und ihrem Freund, dadurch, dass er die Kontrolle hat, hat er die Macht sozusagen. Ja? Er bestimmt eigentlich die Nähe und Distanz in der Beziehung, und sie passt sich immer irgendwie an. Und dadurch bekommt er in ihrem Gefühl automatisch eine Größe, die ihm so eigentlich gar nicht zusteht. Und durch diese Übung und mein ganz bewusstes Nachfragen, wie attraktiv findest du das von 0 bis 10, beabsichtige ich, Marie mehr auf Augenhöhe zu bringen. Also, dass sie ein realistischeres Bild von ihrem Freund gewinnt und ihn nicht idealisiert, einfach aus diesem Gefühl der Unterlegenheit heraus.
Könntest du mal vor deinem geistigen inneren Auge ihm diesen Anteil, der wirklich zu ihm gehört, diese Verantwortung, auch mal ganz ihm geben? Er ist der, der fremd geht, er kommt mit seinen Bindungen nicht klar, er ist sehr unreflektiert, er lebt sein Bindungsproblem auf deine Kosten aus, er kann nicht Verantwortung übernehmen. Kannst du das mal alles bei ihm belassen? Geht das, dass du es wirklich ihm gibst?
Ja, jetzt so für den Moment, ja, würde ich sagen.
Ja, aber halt dir das Bild mal richtig fest, mach dir mal so ein inneres Foto davon. Und jetzt schieb mal von deinem inneren Auge eine Glaswand zwischen ihn und dich, aber du siehst dich jetzt auch von außen. Na, du guckst jetzt einmal so von außen auf euch beide drauf. Ihr steht jetzt mal so gegenüber, zwischen euch ist eine Glaswand, und du hast ihm sein Päckchen an Verantwortung jetzt mal bewusst auf seine Seite getan, ja? Denn bisher hast du ganz viel immer zu dir genommen. Nein, nicht er ist verantwortungslos, er ist unreflektiert, er hat irgendwie ein Mama-Problem oder was auch immer, also irgendeine psychische Verkorkstheit da, sondern ich genüge nicht. Du hast es ja zu dir genommen bisher. Hast dich im Selbstwertspiegel genommen. So, jetzt guckst du mal auf deine Seite. Und jetzt guck mal bitte, was trägst du dazu bei, dass diese Beziehung schwierig ist? Was ist dein Anteil, für den du Verantwortung übernehmen darfst?
Dass ich es zulasse, weil er weiß, er kann es mit mir machen. Dass ich das einfach zulasse und dass ich es ihm dann natürlich auch sehr einfach mache.
Richtig. Und dafür übernimm jetzt mal für dich selbst die volle Verantwortung, dass du das zulässt. Gut. Jetzt stell dir mal vor, du wärst dein eigener Coach. Was würdest du dir denn raten?
Gut, ist natürlich nicht mehr zuzulassen, auch klar zu sagen, wenn du das noch einmal machst, dann verlasse ich dich. Und es dann auch zu tun.
Also du würdest das Spiel noch um eine Runde verlängern wollen? Ich frage jetzt nur deinen Verstand, ich frage nicht dein Gefühl, wenn es dir möglich ist.
Okay.
Es kann auch gut sein, dass du verstandesmäßig auch gute Gründe hast, das nochmal zu sagen.
Ich also vom Verstand her im Sinne von noch eine Chance geben, dass es dann, klingt jetzt blöd, aber auch fair wäre, als wenn ich ihn ohne Vorwarnung plötzlich dann verlassen würde.
Okay, also rein vom Verstand her. Du bemühst dich im Unterschied zu ihm sehr stark um Fairness. Kann ich das so festhalten?
Ja, schon.
Wenn du dich jetzt mal kurz selbst analysierst, was ist jetzt gerade wieder passiert?
Ich war jetzt wieder im Gefühl und habe ihn ja nicht in Schutz genommen, aber wollte ihn ein Stück weit schützen.
Ja, bist wieder in der Empathie.
Ja.
Ne, und sagst, ich will fair sein. Ob er dann 500 Mal unfair war, ist, ne? Also es fehlt wieder dieses Stück Aggression. So, jetzt machen wir mal den großen Satz in die Vergangenheit. Weil irgendwoher, irgendwas ist ja in dir, was wohl auch erstmal in dieser Selbstwertspiegelung ist, wo es um diese Anerkennung geht, aber auch in einer starken Verlustangst ist. Kannst du mal so ein bisschen selbst analysieren, was du glaubst, woher das alles kommt aus deiner Vergangenheit?
Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Weil ich muss sagen, ich hatte eine prima Kindheit. Also meine Eltern, beide wirklich sehr liebevoll, haben sich sehr um mich bemüht. Intaktes Familienverhältnis. Auch heute noch, ich habe eine super Beziehung zu meinen Eltern. Habe zwei kleine Brüder. Da war es natürlich so, also sind beide jünger als ich. Ich sage mal, ich wäre ein super Einzelkind gewesen. Verhältnis zu meinen Brüdern war früher schwierig, weil so, die haben mir die Mama weggenommen, weil die Mama natürlich nicht mehr so viel Zeit für mich hatte. Aber ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es daher kommt. Ansonsten, das mit dem Verlust habe ich gemerkt, dass ich da irgendwie ein Thema habe. Also wir hatten noch immer Haustiere. Und wenn die gestorben sind, das war richtig, richtig schlimm für mich, auch heute noch.
Okay. Aber, es ist etwas ganz, ganz, was in dir, was unheimlich starker, du bist ein ganz starker Bindungsmensch.
Ja, absolut.
Hast du eine Idee, oder ich frage dich mal anders, war diese Aggressionshemmung schon als Kind da? Warst du schon immer so lieb und angepasst? Oder woher kommt dieses, ich werde nicht wütend?
Also als Kind war ich sogar jähzornig. Also das haben dann von mal meine kleinen Brüder zu spüren bekommen. Also da war ich sogar jähzornig. Aber auf einmal hat sich das bei mir umgeswitcht und dann wurde ich nicht mehr wütend. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es gar nicht passiert. Also es gibt natürlich schon gewisse Dinge, da schafft man es, mich wütend zu machen. Aber das ist extrem schwer. Also ich bin wirklich selten wütend.
Und weißt du, was da eigentlich passiert ist damals? Dieser Switch, wo du nicht mehr wütend wurdest, war da so ein besonderes Ereignis?
Ich kann es auch zeitlich gar nicht richtig zuordnen. Also wo die Verlustangst auch vielleicht auch mit dem in Verbindung, wo ich das mal gemerkt habe, ich war Anfang 20, war damals zum ersten Mal richtig verliebt. Vorher, das war mal so klar, mal irgendwie einen Freund gehabt, aber richtig verliebt war ich da eigentlich nicht. Mit Anfang 20 das erste Mal, er war auch ein bisschen älter als ich. Und da habe ich auch Konflikte angesprochen, wie ich es in meinem damaligen 20-Jährigen ich dann halt für richtig fand, war dann auch mal wütend. Ja, und dann hat er sich von mir getrennt. Und ich weiß, diese Trennung war sehr, sehr schlimm für mich, weil ich auch gerade das erste Mal richtig verliebt war. Und ich kann mir vorstellen, dass da sowas entstanden ist. Okay. Weil ich bei dem Freund, den ich danach hatte, auch immer gemerkt habe, oh Gott, ich kann das jetzt nicht ansprechen oder so, dann trennt er sich von mir.
Okay.
Also war diese Trennung
tatsächlich fast wie so ein Trauma für dich, diese erste Trennung?
Also jetzt heute sage ich, es war eine normale Trennung.
Ja, aber damals?
Ja, damals auf jeden Fall. Das erste Mal verliebt gewesen. Und dann, also es war für mich auch von heute auf morgen wirklich.
Und dann bist du auch in so einen irren Liebeskummer, denke ich, reingegangen.
Ja, schon.
Und Liebeskummer ist ja furchtbar.
Ja, das war schlimm damals.
Das wird ja auch völlig unterschätzt manchmal. Es wird immer so ein bisschen belächelt. Aber im Grunde genommen ist das grauenhaft, Liebeskummer. Ja. Also das darf man als emotionale Verletzung, darf man das überhaupt nicht unterschätzen. Und das hat richtig, richtig wehgetan.
Ja, damals auf jeden Fall.
Wie lange hast du gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, ein halbes Jahr vielleicht.
Kannst du so eine emotionale Brücke spüren zu der heutigen Situation? Spürst du da innerlich irgendeine Verbindung?
Natürlich insofern, dass ich diesen Verlust auch nicht mehr haben will. Ich muss ja sagen, mein jetziger Freund, der hat sich ja auch schon zweimal dann von mir getrennt. Und das war fast noch schlimmer. Also es war richtig furchtbar. Und noch schlimmer war, als ich mich im Januar getrennt hatte. Also ich muss sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hat mich auch total umgehauen, dass es mir dann so schlecht geht. Ich wusste, ich wäre traurig, sein Liebeskummer haben, habe ich alles mit gerechnet. Aber es hat mich richtig umgehauen. Und das hat mich echt überrascht. Also das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist es auch heute, dass ich Angst davor habe, dieses Gefühl noch mal zu haben und es dann auch wirklich durchzuziehen.
Also du hältst eigentlich den Verlustschmerz nicht aus.
Ja, im Prinzip schon, ja.
Und damit bist du natürlich auch in der Abhängigkeit.
Ja.
Also meine Vermutung ist, dass vielleicht doch noch was Tieferes in der Kindheit war, dass das vielleicht mit den Brüdern doch ein bisschen schlimmer war. Wie alt warst du, als die Brüder auf die Welt kamen?
Wir sind alle im Abstand von 2 Jahren. Also einmal war ich 2, einmal war ich 4.
Ja, also relativ zackig, ne?
Ja.
Dass da plötzlich du so von deinem Thron gestoßen worden bist, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann mich natürlich jetzt heute auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Mhm. Aber natürlich war dann auch die Mama im Krankenhaus. Die Mama war ja vorher immer da, weil dann war sie ja im Krankenhaus, weil sie natürlich ein Kind bekommen hat. Mhm. Ja, aber jetzt richtig sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Aber das wäre eigentlich das Thema, um das du dich kümmern müsstest. Mhm. Ne? Dieses Gefühl, ich halte die Trennung nicht aus. Mhm. Weil wenn du das nicht aushältst, dann kann er ja fast machen mit dir, was er will.
Ja.
Also du hast so ein Switchbild von ihm, wie so eine Kuckucksuhr. Ne? Also mal kommt der raus, mal der raus. Und du kriegst das ja gar nicht vor deinem inneren Auge in so ein Gesamtbild. Ne?
Ja, das hast du wirklich sehr gut gesagt. Also es gibt diese eine Seite von ihm. Also wenn er die zeigt, denke ich, kenne ich diesen Mann? Mhm. Ist es wirklich der? Weil er ist dann komplett verändert. Mhm. Und dann gibt es diese andere Seite. Also die gute Seite überwiegt ja auch, Gott sei Dank. Deshalb ist das wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb das schon so lange geht. Aber immer wenn die andere Seite rauskommt, denke ich auch, boah.
Ja, und ich glaube, diese Seite nimmst du zu wenig zur Kenntnis. Also wenn du mich jetzt fragst, wie komme ich raus da, ist ein Satz auf jeden Fall, also ein Ansatz auf jeden Fall, die Realität mehr zur Kenntnis zu nehmen. Also dir wirklich klar zu machen, das ist er und das ist wahr. Mhm. Das gehört zu ihm und das ihn auch nicht so, ich glaube, du nimmst ihn so ein bisschen abgespalten war. Das heißt, wenn er die nette Seite hat, dann ist das wirklich, ist das Bild mit der Kuckucksuhr wirklich gut, weil dann ist die andere total im Dunkeln und dann siehst du die nicht mehr. Ich denke, dass es total wichtig ist, dass du die drin behältst, also dass du dir ein Gesamtbild von ihm machst und ihn realistisch wahrnimmst. Die Wahrnehmung ist ja die Basisstation unserer ganzen psychischen Funktion, weil die Wahrnehmung ist unser Bewusstsein. Mhm. Und wenn du es nicht in dein Bewusstsein reinlässt, dass diese verantwortungslose, unreflektierte, wahnsinnig egoistische Seite, ja, ist auch ein Riesen-Ego, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dass die zu ihm gehören, dass das nicht wie so ein Kippbild ist, und mal ist er lieb und mal ist er böse, sondern dass du da ein gesamtes Bild draus machst, dann veränderst du die Wahrnehmung. Mhm. Dann ist es wichtig, dass die Wut Erlaubnis gibst, dass sie da sein darf. Also, dass du dich wirklich noch mal trainierst, wütend zu sein. Mhm. Denn wenn du keine Trennungsaggression entwickelst, dann entwickelst du nicht die Stärke. Weil Aggression ist ein ganz starkes Gefühl. Und Aggressionen haben wir mitbekommen, um unser Leben zu verteidigen. Um uns zu wehren. Und uns von dem zu trennen, was nicht gut ist. Ja? Also, um unsere Autonomie zu verteidigen. Und Autonomie ist das Gegenteil von abhängig. Und jetzt kommen wir zu der Verlustangst, weil du, denke ich, auch so furchtbare Angst vor dieser Autonomie hast, kannst du dich auch nicht trennen. Du sagtest eben, du habest bis heute so ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern.
Ja.
Würdest du sagen, dass du von denen gelöst bist? Oder würdest du sagen, dass du vielleicht auch da noch sehr stark in der Bindung bist, auf die Art und Weise, auch da, ich sag mal, deine Eltern keinesfalls enttäuschen möchtest?
Ja, das stimmt. Also ich würde meine Eltern nicht enttäuschen wollen. Das stimmt. Mhm.
Das heißt, die enge Bindung führt auch da dazu, dass du es auch in Bezug auf deine Eltern so ein bisschen die Autonomie fehlt. Und Autonomie heißt, oder eine gesunde Lösung von den eigenen Eltern heißt ja, ich traue mich, mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben. Auch wenn es nicht unbedingt die Vorstellungen meiner Eltern sind.
Boah, das ist jetzt schwierig, weil meine Eltern mir eigentlich nie eine Vorstellung aufgezwängt haben. Also ich lebe mein Leben auf jeden Fall nach meinen Vorstellungen. Aber das ist jetzt alles nichts, womit meine Eltern ein Problem haben.
Mhm. Oder das heißt, deine Autonomie war auch noch nie so richtig gefordert, ne?
Das ist richtig. Ja? Das ist richtig.
Das war immer so in der Harmonie.
Ja, ja.
Und da ist diese enge Bindung.
Ja.
Und vielleicht ist es genau das, was dir so ein bisschen fehlt, zu wenig autonome Erfahrungen gemacht zu haben. Du warst immer unterstützt, mein geliebtes Kind. Mhm. Wohnen deine Eltern in der Nähe?
Ja, im gleichen Ort. Also ich habe schon eine eigene Wohnung, aber sie.
Ja, ja, aber es ist alles sehr.
Ja, das stimmt.
Es ist alles sehr eng.
Das stimmt.
Ich glaube, da liegt der Hase auch so ein bisschen im Pfeffer. Mhm. Und ich vermute, dass die Brüder schon da auch eine Rolle spielen und dass du da, das können wir heute nicht alles in dieser, in dieser Sitzung schaffen. Ich kann dir aber mal ein paar richtig fette rote Fäden an die Hand geben.
Ja, gerne.
Die Brüder sind gekommen in einem Alter, wo du mitten in der autonomen Entwicklung warst, in der Trotzphase. Zwischen 2 und 4 Jahren ist die Trotzphase. Genau. Trotzphase ist dieses, ich will aber und geh weg, du blöde Kuh. Ne? Diese Wut, diese Trennungsaggression. Vielleicht war die etwas bei dir ausgebremst, weil du ja gucken musstest, dass Mama auch noch genügend Zeit für dich hat. Und du deswegen lieb und artig sein musstest. Also dich in Mamas Nähe aufhalten. Wärst du jetzt, ich sag mal, Einzelkind geblieben und ganz sicher in dieser Bindung nach wie vor, dann hättest du dich vielleicht mit mehr Vehemenz auch mal, also trotzig sein können und wütend und autonom und mehr diesen Weg gehen können. Und die Pubertät ist ja nochmal ein zweiter Höhepunkt. Wie ist die bei dir ausgefallen, die Pubertät?
Eigentlich auch sehr harmonisch.
Siehst du?
Also so rebellierender Teenager war ich nie. Also ich habe super viel Zeit im Stall verbracht, habe auch ein eigenes Pferd. Und da gab es halt dann schon mal Konflikte, weil meine Eltern natürlich fanden, dass ich ein bisschen mehr für die Schule hätte tun sollen, klar. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Teenagern, also war ich wirklich sehr brav.
Genau. Das heißt, irgendwie bist du nie richtig in die Rebellion gegangen.
Das stimmt.
Ja, und die Bindung spielt eine Riesenrolle. Ich denke, die Brüder haben diese autonome Entwicklung auch ein bisschen aus. Du wärst, ich vermute, ein bisschen frecheres Kind gewesen, wären die Brüder nicht dazwischen gekommen. Weil du dich dann bindungssicherer gefühlt hättest. Und so ist dieses Autonome, dieses Selbstständige und ich bin auf eigenen Füßen und ich gehe meinen Weg, weißt du, und du kannst mich mal. Na, wenn du mir nicht gut tust, dann, ich sag's jetzt mal extra mit dieser Aggression, dann verpiss dich. Das ist ja diese Trennungsaggression, die bei dir nicht ankommt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das hängt damit zusammen, dass du da ganz toll Bindung kannst, da hast du alle Fähigkeiten, du kannst vertrauen, du bist empathisch, ohne Ende, zu viel in der Situation, du kannst gut zuhören, du kannst Kompromisse schließen, du kannst dich anpassen, alles Fähigkeiten für die Bindung, aber was dir fehlt und wo dein Trainingsbedarf ist, was will ich, was tut mir gut, diskutieren, argumentieren, mal auf den Tisch hauen und notfalls trennen, das sind die autonomen Fähigkeiten.
Ja, das stimmt.
Und die dürftest du trainieren und das wäre genau der rote Faden. Und das hängt natürlich alles auch, ist das eng verwoben mit deinem Selbstwertgefühl. Und da ist ja irgendetwas, trotzdem ein Ich genüge nicht, liegt in dir bereits, so liebevoll auch deine Kindheit sein mag. Also da auch nochmal genauer hingucken, woher kommt dieses Gefühl und dann seine Aktionen auf dich zu beziehen. Also Stichwort wieder gespiegelter Selbstwert und weil ich ja nicht genüge, bin ich quasi verantwortlich dafür, dass du mir fremd gehst. Ja? Also das sind alles so rote Fäden, weil um aus dieser unguten Situation für dich rauszukommen, bräuchtest du die Trennungsaggression und die Zuversicht, ich komme auch alleine klar.
Das ist schon wirklich gut zu wissen, woher es kommt, weil ich habe mich auch immer gefragt, auch dieses, warum werde ich nicht wütend, haben mich auch andere gefragt, ja, wieso bist du nicht wütend dann? Sag ich, ja, nee, werde ich nicht. Oder auch sonst, woran das bei mir liegt, auch so, dass auch die Beziehung vorher, das war auch so, ich wusste, ich will die Beziehung nicht mehr, weil es halt aus anderen Gründen nicht gepasst hatte, aber von der Erkenntnis, ich will diese Beziehung nicht mehr, bis ich mich dann wirklich getrennt habe, sind 1,5 Jahre vergangen. So lange habe ich da gebraucht. Von dem her passt es, was du sagst.
Maria hat gelernt, dass Wut irgendwas Schlechtes ist, was bedrohlich ist, was schlimme Konsequenzen haben kann und hat damit sich auf eine unbewusste Art und Weise verboten, überhaupt noch wütend zu sein. Und deswegen wäre es wichtig, dass sie dieses Gefühl jetzt nochmal ganz neu hervorholt und ganz neu betrachtet und sich auch wirklich bewusst macht, wo Wut wichtig ist, wo Wut angebracht ist und wo sie sich Wut auch erlauben darf, ja, also wo Wut nicht unbedingt zerstörerisch ist, sondern eher befreiend, dass Wut eben auch was Befreiendes haben kann und dafür sorgen kann, dass sie ihre Grenzen viel klarer verteidigen kann und dazu beitragen kann, dass sie ein viel freieres und selbstbestimmteres Leben eben auch führen kann. Und ich denke, dieser Schritt dieses Nachdenkens und Betrachtens und Nachfühlens der vielen Seiten der Wut, also dass Wut auch noch andere Farben hat und positive Aspekte, das wäre jetzt
erstmal ein ganz wichtiger Zwischenschritt für sie. Wichtig ist halt im ersten Schritt, dass sie ihr klar wird, dass sie diese Glaubenssätze hat, die so in die Richtung gehen, ich darf nicht wütend sein, Wut macht alles kaputt oder ist zerstörerisch. Und im zweiten, sich neue Glaubenssätze eben auch bildet, die ihrer heutigen Realität angemessener sind. Und das wären solche Glaubenssätze wie, ich darf wütend sein, Wut ist ein wichtiges Gefühl, aber auch ein Glaubenssatz, der vielleicht lautet, ich bin in der Lage, meine Wut zu regulieren. Indem sie sich zum Beispiel einen neuen Glaubenssatz bildet, wie ich darf wütend sein, eben diesen nicht nur im Kopf belässt, sondern in sich hineinspürt und sich dann auch nochmal bewusst eine Situation hervorholt, die sie normalerweise sehr wütend machen würde. Also vielleicht eine Szene mit ihrem Freund, wo der sich mal wieder ganz, ganz rücksichtslos und ja, irgendwie auch brutal ihr gegenüber verhalten hat mit seiner Fremdgeherei. Dann den Atem in den Bauchraum fließen lässt und diesem Gefühl mal ganz bewusst Raum gibt. Also wirklich mal spürt, hey, boah, das ist ja schon ganz schön krass. Und sich ganz bewusst in Kontakt mit ihrem Atem, in den Kontakt mit ihrem Wutgefühl oder Wutgefühlen geht. Entscheidend ist in diesem Prozess der Veränderung, dass wir nicht nur im Kopf bleiben und das irgendwie theoretisch formulieren, sondern wirklich in diese Verbindung mit unserem Gefühl gehen. Und eine sehr einfache Methode ist tatsächlich, dass man den neuen Glaubenssatz versucht bewusst zu fühlen, also sich fragt, wie fühlt der sich an und ihn dann auch mit einer konkreten Situation verbindet. Also diesen neuen Glaubenssatz am besten auch mit einer konkreten Situation verbindet, so wie es Maria eben vorgeschlagen hat, sich nochmal zu erinnern, wo ihr Freund sie auch nochmal richtig sauer und wütend gemacht hat. Und wie sieht es auf der Seite aus? Ich darf dich nicht unglücklich machen, ich darf dich nicht enttäuschen, ich darf dir keine Schmerzen zufügen. Wie sieht es da aus?
Ja, für mich auch nicht so gut, weil es ist tatsächlich so, also das Gefühl, dass ich ihn traurig mache, ist auch sehr, sehr schlimm für mich.
Ja.
Oder dass ich jemand anderen unglücklich mache oder so.
Gut. Genau, also, und das, denke ich, ist ganz wichtig, auch nochmal so ein Bindungskit. Mm. Ich darf dich nicht traurig machen, das kann auch ein Glaubenssatz sein, ne? Mm. Ein tiefes Gefühl, ich darf dich nicht enttäuschen. Mm. Findest du da irgendeinen roten Faden in deine Vergangenheit?
Oh, das muss ich mal nachdenken.
Sind deine Eltern vielleicht manchmal zu lieb?
Auf jeden Fall.
Ah, so dass du vielleicht auch als Kind das Gefühl hast, ich kann dir nicht so viel zumuten. Also dass du auch so ein bisschen mit die Verantwortung übernimmst, dass es denen gut geht.
Ja, schon, weil sie sind auch beide so, dass sie gegenseitig zu viel Rücksicht aufeinander nehmen. Also beide stecken ihre Bedürfnisse zurück und sprechen eigentlich nicht klar aus, was sie wollen und dem anderen nicht den eigenen Wille aufzudrängen. Da beide so sind, funktioniert das mit den beiden wunderbar. Es ist dann zwar sehr anstrengend, wenn man irgendwann mal eine Entscheidung braucht, wollen wir das oder das, weil keiner sagt, was er will. Aber ja, so sind beide. Und ich glaube, so habe ich auch ein bisschen mitbekommen, dass ich vielleicht nicht so klar äußere, was ich eigentlich will.
Das heißt, deine Eltern haben dir wenig Konfliktfähigkeit vorgelebt.
Das stimmt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die sich mal gestritten haben.
Aha, also hast du gar nicht gelernt, Konflikt geht auch. Und man darf sich streiten und man verträgt sich dann wieder.
Ja, also natürlich habe ich mich dann schon gestritten mit Freundinnen oder später dann auch in einer Beziehung und so weiter. Das schon, aber von meinen Eltern vorgelebt, nee.
Okay.
Gar nicht.
Also ist da auch vielleicht auch eine gewisse Aggressionshemmung auch nochmal?
Kann schon sein, ja.
Weil die immer so lieb waren und irgendwie dieses Thema Wut in der Familie gar keinen Raum, nicht genügend Raum hatte, weil die Eltern schon vorgelebt haben, so eine Aggressionshemmung.
Das kann schon sein. Wobei als Kind war ich ja, wie gesagt, schon sehr jähzornig. Also da habe ich Wut auf jeden Fall ausgelebt.
Aber irgendwann scheint ja...
Ja, also irgendwann in der Pubertät... Ich weiß nicht, ich kann nicht genau sagen, wann oder so. Obwohl doch, es war mein Streit, den ich mit meinem Bruder hatte. Ich weiß nicht, ich war vielleicht 12, 13, 14 so rum. Und ich weiß noch, da habe ich ihn geschlagen. Weil ich einfach so wütend war, habe ich ihn dann geschlagen. Und da habe ich aber gemerkt, ich weiß nicht mehr woran, ob es eine Reaktion meiner Eltern war oder aus mir selbst heraus, dass es furchtbar falsch war und habe mich danach wahnsinnig schlecht gefühlt. Mhm. Und das war auch eigentlich das letzte Mal, dass ich so jähzornig geworden bin.
Okay.
Einmal noch gegenüber meinem Pferd. Da war ich einmal richtig, richtig sauer auf sie, habe sie auch geschlagen. Und ich weiß, und sie stand dann zitternd vor mir, weil sie dann Angst vor mir hatte. Und das war auch so schlimm für mich. Und seitdem habe ich sie auch nicht mehr geschlagen.
Also nehme ich mal alles zurück, was ich mit der Aggressionshemmung durch die Geburt deiner Brüder gesagt habe, in der Trotzphase.
Ja.
Ich glaube, das war die falsche Hypothese.
Okay.
Ich glaube, jetzt, was du mir sagst, ist es eher so, dass du gelernt hast, meine Wut ist gefährlich.
Kann auch sein.
Und mit meiner Wut kann ich richtig, richtig wehtun.
Mhm.
Also, dass dieser Jähzorn,
ja,
auch als Charakterveranlagung, das ist, da ist ja was Genetisches, das hat viel mit unseren Genen zu tun, dass du irgendwann gemerkt hast, oh Gott, ich darf nicht wütend sein, ja, ich kann richtig verletzen und richtig wehtun.
Mhm.
Und da vielleicht du zu stark den Deckel drauf gemacht hast, plus, dass deine Eltern dir ganz schlechtes Konfliktvorbild waren.
Ja, ja. Na,
also in dieser Familie waren alle sanft und lieb, zumindest die Eltern, ja, als Vorbilder.
Ja.
Also auch, dass Wut auch von daher so implizit so ein gewisses Tabu war.
Ja.
Na? Und du dadurch die Wut zu stark gedeckelt hast bei dir. Jetzt hast du kaum noch Zugriff.
Mhm.
Jetzt fehlt sie dir an geeigneter Stelle. Und Wut ist ja auch das Gefühl, was einem die Stärke gibt, ich schaffe es allein.
Mm.
Und die fehlt dir auch im Moment, weil du so Angst hast vor der Trennung.
Mm.
Also wir hatten ja vorhin, dass es für dich wichtig ist, die autonomen Fähigkeiten zu stärken. Die autonomen ist immer die Frage, was wie ich, wie kann ich mich durchsetzen, was ist mein Weg und was ist mein Ziel.
Mm.
Und für die Autonomie hat die Natur, also um die durchzusetzen, zu leben und durchzusetzen, uns eigentlich nur ein Gefühl mitgegeben und das ist Aggression.
Mhm.
Die brauchen wir, um unseren eigenen Weg zu gehen, um uns den Weg frei zu schaufeln. Und genau da liegt dein Konfliktthema, ne? Dass du zu wenig dir erlaubst, wütend zu sein und dadurch auch deine Autonomie schwächst.
Mhm.
Weil dadurch fehlt dir so ein bisschen dieser aggressive Wille, ich pack das.
Ja, du merkst ja, ich sag eigentlich zu allem, ja, das stimmt. Ja, also hast du wirklich recht, so wie du es aussprichst. Ich glaube, das stimmt tatsächlich.
Okay, ich glaube, es war jetzt auch wahnsinnig viel Input.
Ja, für mich rattert es gerade, ja.
Bei dir rattert. Vielleicht magst du so, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Also ich finde es, also nach meinem Gefühl war es jetzt auch wirklich viel. Und da ist jetzt viel, was du auch nochmal so verarbeiten musst. Kannst du so spontan jetzt schon sagen, was du für dich so mitnimmst heute aus dem Gespräch?
Also erstmal dieses Thema, ihm die komplette Verantwortung geben.
Ja.
Und mich nicht damit nicht mitverantwortlich fühlen, mich dadurch auch in meinem Selbstwert nicht mehr runterziehen lassen. Dann ich bin hierher gekommen mit der Fragestellung, will ich mich überhaupt trennen oder nicht? Was will ich denn eigentlich? Gut, die Frage stellt sich ja nicht wirklich, wenn man es so betrachtet. Sondern eher, dass ich quasi stark genug werde, es dann auch zu tun. Zum einen, indem ich diese Trennungsaggression entwickle und zum anderen aber auch die Autonomie und auch keine Angst davor habe, allein zu sein.
Genau. Genau, also genau. Und da glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass du ja gar nicht allein bist.
Ja.
Du hast Freundin, ja, du hast Eltern, du hast eine Arbeit. Also meine Lebenserfahrung ist, man ist nirgendwo so gefühlt allein wie in einer unglücklichen Beziehung. Also nichts fühlt sich einsamer an als ein Freund, der zum Beispiel fremd geht und man weiß, der ist gerade irgendwo anders wieder zugange.
Ja, das stimmt.
Dann bist du nicht nur allein, dann bist du einsam,
ja,
verlassen.
Ja.
Da ist allein tausendmal leichter als einsam in einer Beziehung.
Ja, das stimmt.
Das ist vielleicht auch etwas, was du dir noch mal so ganz bewusst machen kannst. Also er hat die Autonomie und du bist auf der Bindungsseite. Und er ist der Autonome, er macht, was er will.
Das stimmt.
Und es wäre höchste Zeit, glaube ich, dass du mal die Seite wechselst. Und da liegt auch dein ganzer Trainingsbedarf. Er müsste umgekehrt Bindung lernen.
Ja, ja.
Das kann
das
er
stimmt.
nicht.
Ja.
Aber er verschließt sich ja der Selbstreflexion.
Ja.
Er verschließt sich der Weiterentwicklung.
Ja.
Und da bin ich auch ganz klar als Therapeutin, da bin ich auch nicht so neutral, da beziehe ich auch ganz klar Stellung. Ich sage, jemand, der sich der persönlichen Weiterentwicklung, der Selbstreflexion verschließt, ist nicht beziehungsfähig.
Klar.
Damit stehst du auf verlorenem Posten.
Ja.
Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten und mach dir das bitte ganz klar bewusst, auch in dieser Formulierung. Entweder du unterwirfst dich und wirklich unterwirfst dich und akzeptierst seine Regeln, weil er hat die alleinige Macht. Er ist radikal kompromisslos, er macht, was er will. Also entweder unterwirfst du dich oder du trennst dich. Das ist deine Choice, mehr hast du nicht. Weil Kompromisse, miteinander verhandeln, aufeinander zugehen, geht nicht. Er bleibt genau da stehen, wo er ist und sagt, friss oder stirb. Bisher hast du gefressen. Und sterben würde bedeuten, nicht sterben, sondern trennen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, würdest du in ein besseres Leben gehen. Und ja, auch den Mann finden, der dich verdient.
Ja, das stimmt.
Weil so bist du ja für einen Mann eigentlich ein Sechser im Lotto, ne? Du bist hübsch, du bist intelligent, du bist eine unglaublich treue Seele. Du bist irgendwie auch fresh, du bist kurzweilig, du hast alles, was du brauchst. Und dann, na, bist du mit, Entschuldigung, mit dieser Arschgeige da zusammen. Ne? Ja, ich sag das alles mal so ein bisschen um deine... Ja,
also ist so, danke schön.
Den Blick aber auch, ne, dass du mal klar in der Birne wirst. Ne?
Ja. Ja, du merkst, ich werde sehr still, weil, ja, du hast recht. Du hast recht. Und rational weiß ich, unterwerfen ist für mich keine Option. Emotional ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber rational weiß ich, nee, unterwerfen ist keine Option.
Okay. Wie geht's dir jetzt?
Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, es rattert. Ich muss sagen, bin auch ein bisschen traurig, weil ich jetzt auch weiß, was das bedeutet. Also ich bin hierher gekommen und dachte, also ich erhoffe von mir von diesem Gespräch eine Klarheit, egal in welche Richtung. In die andere Richtung wäre auch gut gewesen.
Wirklich?
Ja, nee, jetzt eigentlich mit den Erkenntnissen eigentlich nicht. Ja, aber es heißt, ich muss das jetzt durchziehen. Davor habe ich natürlich Angst und der Gedanke macht mich unheimlich traurig.
Mhm. Trauer kennst du? Ich frage mich, ob es gut tut, dem überhaupt so viel Raum zu geben. Vielleicht, indem du nochmal sagst, okay, ich arme Maus, ich war immer in so warmen Bindungen und ich kenne das gar nicht so allein in der Welt. Das ist jetzt sowas ganz Neues für mich. Aber ich habe ja immer noch Mama und Papa und gute Freunde. Und dann auch irgendwann sagst, und jetzt ist Schluss, jetzt hör auf mit der Jammerei, jetzt geh mal hier in die Power. Weißt du?
Mm, yeah.
Weil wenn du zu traurig wirst, kannst du auch wieder in so ein Riesenbad,
ja, das
Opferbad
stimmt,
reinsteigen.
Ja, das stimmt,
ne?
Ja.
Und eine warme Badewanne voller Selbstmitleid.
Ja.
Und ich sage auch, wenn man das Selbstmitleid schon mal rausholt, dann hat man schon mal 80% der Trauer. Bis 90% sind schon mal weg. Und stattdessen genau das aktivierst, was dir fehlt, nämlich die Wut. Und sagen, ich scheiß auf Trauer, ne?
Ja.
Und ich gehe jetzt raus aus der Opferrolle und ich bemitleide mich jetzt auch nicht, weil es gibt noch andere, denen geht es genauso, ne? Es gibt so schlimmere Lose. Mhm. Ich schieße den jetzt raus aus meinem Leben, weil ich will glücklich sein und zwar richtig glücklich.
Mhm.
Weil die Trauer bindet wieder.
Ja, klar.
Dieses wieder,
ja,
das mega Bindungsgefühl,
ja,
ne? Und
ja,
zu sagen, nein, ich gehe jetzt in die Aggression, ich gehe jetzt in die Autonomie,
ja,
und nicht wieder in die Trauerbindung da rein, ne?
Ja, das stimmt, das muss ich echt schaffen.
Gut, jetzt aber, ich glaube, jetzt war es echt viel Input.
Ja, bin ich unheimlich dankbar für.
Sehr, sehr gerne.
Das war jetzt,
freut
sehr,
mich,
sehr,
dass
sehr
es
wertvoll
dir so viel
für
geholfen
mich
hat. Das freut mich richtig.
Dankeschön.
Für mich war das ein sehr schönes Gespräch, weil ich denke, dass wir mit Maria gemeinsam verstehen konnten, was uns alle immer wieder betrifft, dass wir uns manchmal in eine Opferrolle begeben und wie wichtig das ist, darüber nachzudenken und tiefer in sich zu tauchen und zu verstehen, was blockiert uns eigentlich, die Situation aufzulösen oder uns weiterzuentwickeln, uns weiter zu bewegen. Und deswegen denke ich eben, dass diese persönliche Selbstreflexion, wie wir sie hier ja in all den Gesprächen machen, unheimlich wichtig ist, damit wir aus diesem Gefängnis herauskommen, der Fremdbestimmung, die wir alle immer mal wieder haben, durch tiefe, unbewusste Muster, die uns einfach regieren. Und sobald wir sie bewusst machen, verlieren sie einfach auch an Macht über uns. Und wenn ihr selbst irgendein Thema habt, das ihr gerne mal mit mir besprechen wollt, dann schreibt bitte an die Adresse stahlaberherzlich@randomhouse.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Frederik. Frederik ist 29 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung. Und er bekommt von den Frauen immer das Feedback, dass er irgendwie zu bedürftig rüberkommt. Tja, woher das kommt und wie er das ändern kann, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Stahl, aber herzlich.
Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.